Herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Anna.
Und ich bin Giel.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land.
Hallo.
Und unser Disclaimer natürlich auch heute wieder.
Auch wenn es hier um Medizin geht, dieser Podcast ersetzt keinen Arztbesuch oder eine medizinische Beratung. Also wenn ihr unsicher seid oder Beschwerden habt, sucht bitte ärztlichen Rat auf.
Genau, es geht heute auch um ärztlichen Rat. Wir haben nämlich uns heute als Thema ausgesucht, die Frage von oben herab, das Thema Arzt-Patienten-Kommunikation.
Genau.
Was ein ganz großes und weites Feld ist. Und ich glaube, wir können das heute in dieser Folge auch nur so ein bisschen anreißen. Zum Glück können wir ja beliebig viele weitere Folgen dazu aufnehmen.
Ja, das stimmt. Wir haben ja kein Limit nach oben, ne?
Doch, wir haben 200 Freiminuten bei uns.
Also das stimmt. Aber man kann das ja nächsten Monat sehen.
Ja, also Anlass zu dieser Folge, kann ich ja vielleicht mal ganz kurz darstellen, ist, wir hatten einen Kommentar bekommen zu einer Podcast-Folge, wo sich eine Hörerin höchstwahrscheinlich nicht ganz wohl gefühlt hat mit der Folge und gesagt hat, dass wir uns wohl auch etwas abfällig äußern würden über Patienten und dass sie das nicht gut findet. Und das haben wir einfach nochmal durchgedacht und haben uns die Folge dazu auch nochmal angehört und wollten das einfach nur nochmal kurz konkretisieren. Denn sowas kommt ja häufiger vor, ne? Dass man irgendwie was sagt, was macht, was tut, was man selber als richtig empfindet und was vielleicht auch richtig ist, aber dass es trotzdem Menschen gibt, denen man damit vielleicht auf die Füße tritt. Und deswegen ist Kommunikation so wichtig.
Und dass das dann halt auch empfunden wird, als würde man nach unten treten. Aber eigentlich ist das ja gerade nicht unser Ansatz, weil wir, deshalb hatten wir ja diesen Podcast eigentlich gegründet, dass wir aufklären über das Gesundheitssystem und eigentlich eine gemeinsame Basis entwickeln, dass der Hausarzt oder der Arzt generell und der Patient zusammen lernen und dass man auf einer, dass man auf einer Ebene ist. Das ist eigentlich unser Ziel.
Das funktioniert ja in den allermeisten Fällen auch total gut. Denn der Podcast ist ja für Patienten und wir haben ganz viele sehr, sehr positive Feedbacks auch bekommen von Menschen, die sich super abgeholt fühlen von diesem Podcast. Mhm. Und es gibt immer so und so, ne? Man weiß ja nicht, in welcher individuellen Situation dieser Mensch sich befindet und was ihn oder sie dazu veranlasst, das so zu sehen. Da kann man nur, wenn, in den Dialog treten. Und viele Probleme, so sehen wir es ja auch im Praxisalltag, lassen sich lösen, wenn man fragt und wenn man sich öffnet und im Gespräch offen gegenübersteht.
Genau. Und deshalb dachten wir, gehen wir einfach mal auf das Feedback ein, beziehungsweise gucken, was für eine Folge können wir daraus machen. Und
wie kann man konstruktiv damit arbeiten?
Genau, konstruktiver Umgang mit Kritik, das war unser Ziel.
Und das ist ja auch mega wichtig. Das ist ja was man im Leben auch erstmal so lernen muss, dass Kritik nicht schlimm ist, ne? Dass die auch da sein darf und dass man damit was Gutes machen kann.
Ja, das stimmt. Hast du recht.
Magst du noch mal kurz erzählen, worum es in dieser einen Folge ging?
Ja, es ging um das Primärärztesystem. Wir hatten hier, das war glaube ich unsere dritte Folge, da hatten wir darüber gesprochen, dass wir dafür sind, dass wir ein Primärärztesystem haben, dass der Patient sich erst beim Hausarzt meldet oder beim Allgemeinmediziner meldet und der dann guckt, kann er es selbst behandeln oder muss der Hausarzt das dann zum Gebietsarzt schicken, um weitere Untersuchungen zu machen und dass man dadurch eine schnelle und kostengünstige Behandlung des Patienten erreicht. Das ist eigentlich die Folge gewesen, worum es ging.
Genau. Was ja immer noch auch ein sehr sinnvoller Ansatz ist, da stehen wir weiterhin auch voll dahinter. Auch wenn es, mittlerweile wird es irgendwie nicht mehr so heiß diskutiert in der Politik, ich weiß gerade nicht.
Ja, es kommt immer mal wieder. Passiert. Also wenn man jetzt, ich glaube die letzte das Deutsche Ärzteblatt war das, da gab es jetzt einen ganzen Streifen über Politik, also da gibt es ja mal Gesundheitspolitik und da ging es jetzt eigentlich über das Primärärzteversorgungssystem. Das wird wieder aufgerollt. Zumindest in der Fachliteratur.
Es rollt und rollt und rollt.
Genau, es hört nicht auf zu rollen. Jeder versucht, sein eigenes System durchzubringen.
Meistens funktioniert das ja total gut. Viele Patienten, also wir machen ja auch hausarztzentrierte Versorgung bei uns in der Praxis, und viele Patienten finden das super.
Ja,
und wissen das sehr zu schätzen, dass man durch die Steuerung vom Allgemeinmediziner zum Gebietsfacharzt eine gute Behandlung bekommt, dass die Ärzte zusammenarbeiten können, dass der eine weiß, was der andere gemacht hat.
Mhm. Darum geht es ja, dass man eigentlich untereinander kommuniziert, dass der eine Arzt von dem anderen weiß und dass man zusammenarbeitet und nicht gegeneinander arbeitet, weil wenn man unterschiedliche Ärzte aufsucht, ohne dass der andere das weiß, dann kann es auch passieren, dass man gegeneinander arbeitet, ohne dass man es weiß. Das ist ineffizient, es ist teuer und auch eventuell schädlich für den Patienten selbst.
Genau, du sagst, es ist ineffizient. Magst du das einmal konkretisieren? Was meinst du damit?
Ja, das ist, als man sagt, man soll an einem Strang ziehen, aber wenn dann 3 oder 4 Ärzte gleichzeitig an einem Strang ziehen, aber in unterschiedlichen Richtungen oder an verschiedenen Strängen, genau, dann führt das ja nicht zum Ziel. Das Ziel ist ja, die Probleme zu lösen. Und wenn man aber 5 unterschiedliche Ansätze hat, ohne dass der andere weiß, dass der Ansatz schon behandelt wird, dann kann man ja auch Medikamente ausschreiben, die kontraproduktiv zu dem anderen sind, weil man einfach nicht weiß, dass das andere angesetzt wurde. Oder es 2 unterschiedliche Medikamente für dasselbe und dadurch wieder neue Nebenwirkungen entstehen und Interaktionen stehen. Also es ist nicht die schnellstmögliche, beste Behandlung. Es ist teuer und es kann auch gefährlich sein im schlimmsten Falle. Und das ist nämlich der Unterschied zu einer Zweitmeinung, finde ich. Eine Zweitmeinung, es kann sehr sinnvoll sein, dass wenn man als ein Arzt nicht weiterkommt oder ein Gebietsarzt sagt, das ist Diagnose X, dass das nochmal gegengescheckt wird, wenn man sich unsicher ist, ist ja total sinnvoll. Das ist dann aber eine gesteuerte Zweitmeinung, wo man weiß, es findet Zweitmeinung statt und dann kann man diese Erkenntnisse mit in die Behandlung reinnehmen. Das ist total sinnvoll und das ist auch eine wichtige Möglichkeit in unserem Gesundheitssystem. Aber das ist dann eine bewusste Zweitmeinung, wo der organisierende Arzt davon weiß. Und dann kann das auch sehr sinnvoll sein, eine Zweitmeinung zu haben.
Wird ja häufiger auch gemacht, wenn die Patienten zum Beispiel vor der Frage stellen, Knieprothese oder Hüftprothese, ja oder nein?
Ja.
Und suchen dann da teilweise auch mehrere Meinungen und gehen zu mehreren Fachärzten, die das dann einschätzen. Nicht immer alle mit dem gleichen Ergebnis.
Ja, oder bei Krebs.
Schwierig ist.
Bei Krebs und die Behandlung davon, das ist auch total sinnvoll, noch eine Zweitmeinung zu holen. Also Zweitmeinung ist total sinnvoll.
Genau, wenn es gut gesteuert ist und am Ende dann, ja, es für den Patienten auch weitergeht. Nicht, dass er dann da sitzt mit 3 Zweitmeinungen und dann am Ende weiß er auch nicht so richtig, was er jetzt machen soll.
Das stimmt.
Dann ist nicht viel geschafft. Das kann man ja dann einmal abgrenzen zu dem sogenannten Ärztehopping. Ich finde das.
Willst du mal erklären,
so
was das heißt? Willst du mal erklären, was das heißt?
Das ist so ein tolles deutsch-englisches Wort, ein Ärztehopper.
Ja.
Das meint, dass ein Patient selbst für sich entscheidet, ich habe die und die Symptome und ich fühle mich damit nicht wohl. Ich möchte, dass das medizinisch abgeklärt wird. Und ich meine, dass ich damit jetzt vielleicht direkt zu diesem oder jenem Facharzt gehen muss. Mhm. Und dann machen die Menschen das, was ja erlaubt ist. Ne? Man darf das.
Und man darf das, ja.
Es kann sein, dass das Problem dadurch gelöst wird. Es kann aber auch sein, dass das Problem dadurch nicht gelöst wird und dass der Patient dann weiterzieht zum nächsten Fachkollegen und dann irgendwann vielleicht bei 2 oder 3 oder 4 gewesen ist und dann sich fragt, was mache ich denn jetzt mit diesen ganzen Meinungen? Denn häufig erleben wir es ja schon so, dass die Kollegen aus den fachärztlichen Gebieten gar nicht die Zeit haben, sich die Meinungen der anderen anzuhören und das dann einzuordnen. Die versuchen das natürlich trotzdem immer nach ihrer Möglichkeit. Aber häufig landet der Patient dann doch irgendwann einmal beim Hausarzt und fragt nach, was er denn jetzt mit diesen ganzen vielen Einschätzungen tun soll. Und da stehen wir dann nämlich oft davor, dass wir sehen, oh, ja, da wurden schon viele Fachkompetenzen in Anspruch genommen und vielleicht kann das Problem dadurch aber gar nicht gelöst werden. Heißt, es kostet viel Zeit. Auch dem Patienten natürlich viel Zeit. Es ist in einer gewissen Weise auch für Patienten frustrierend, weil sie das Gefühl haben, man kann ihnen nicht gut helfen. Und es kostet auch das Gesundheitssystem recht viel Geld.
Ja, und es verstopft auch das Gesundheitssystem, weil auch Ressourcen von den Fachärzten einfach blockiert werden, weil die dann natürlich in Anführungsstrichen unnötige Patienten gesehen haben, weil was vielleicht nicht der richtige Facharzt für diese Beschwerde ist.
Genau, so kann es sein, es muss nicht so sein.
Es muss nicht,
natürlich,
ne?
Auch sein, dass,
genau,
es vollkommen richtig ist, dann zu dem Facharzt zu gehen. Na, da spricht man dann ja eigentlich eher von den, in Anführungszeichen, Notfällen, die Patienten, die gut informierten, richtig einordnen können. Was halt aus unserer Sicht einfach Sinn macht, ist, erst einmal die Beschwerden über einen Hausarzt oder einen Facharzt für Allgemeinmedizin. Ne? Hat auch letztens eine Kollegin gesagt, wir sollen uns nicht klein machen, wir sind auch Fachärzte.
Genau, wir sind
Viele
Facharzt
Grüße.
Für Allgemeinmedizin.
Genau, also wir bezeichnen uns jetzt trotzdem als Hausärzte. Ich mag das auch, Hausarzt zu sein. Ich finde das schön und ich bin stolz, Hausärzte.
Aber wir sind ja trotzdem
zu sein.
Fachärzte.
Ich bin trotzdem Fachärztin, genau. Wenn man Beschwerden zunächst mal mit dem vertrauten Hausarzt oder der vertrauten Hausärztin bespricht, kann das sehr helfen, die Behandlung und die weitere Abklärung gut zu steuern. Mhm. Und das hilft am Ende vor allen Dingen den Patienten und daneben
das
natürlich
stimmt.
auch unserem Gesundheitssystem und allen beteiligten Menschen, also allen von uns, die das tragen und die das finanziell tragen.
Ja, aber du hattest ja gerade Ärzteabhängig schon gesagt, es gab eine Studie von der AOK Bremen und Bremerhaven, das hat das alles nochmal auf die Spitze getrieben. Die haben untersucht, wie viel Hausärzte oder Allgemeinmediziner besuchten Patienten durchschnittlich in deren Versicherung. Und das fand ich erschreckende Zahlen, weil das ist eigentlich das, wo wir sagen, das macht keinen Sinn. Weil wenn man sich die Zahlen anguckt, haben 54% einen eigenen Hausarzt, einen festen Hausarzt. 17% hatten gar keinen Hausarztbesuch in dem Jahr. Es bezieht sich auf Jahr 24. Und 29% der Patienten hat mehr als einen Hausarzt. Das variierte zwischen 2 und 6 Hausärzten. Und das ist dieses Ärztehopping, was nochmal zur Spitze getrieben wird, dass es nicht um Fachärzte geht, weil das kann ich irgendwie nachvollziehen. Oder gebietsspezifische Fachärzte. Weil da der Patient denkt, ich weiß, was ich habe und ich habe jetzt Rückenschmerzen, deshalb gehe ich sofort zum Orthopäden. Nicht wissen, dass vielleicht der Neurologe oder sowas besser wäre in dem Fall. Das kann ich noch nachvollziehen, aber wenn man dann mehr als einen Hausarzt hat, der, also es sind ja 29%, das ist richtig viel, das ist, finde ich, krass. Das hat mich echt geschockt, diese Zahl. Die haben das selbst als wenig Ärztehopping beschrieben. Ich fand das eigentlich sehr viel, dass man, das ist fast ein Drittel der Patienten, der mehr als einen Hausarzt als Ansprechpartner hat. Und das ist ja das, was wir eigentlich wollten mit der hausarztzertifizierten Versorgung, dass man bei einem Hausarzt ist, der die Regie hat und der alles versammelt. Und das klappt natürlich nicht, wenn man noch einen anderen Hausarzt nebenbei hat.
Man darf natürlich da noch mit einbeziehen, dass es ja auch sein kann, dass Patienten innerhalb dieses Jahres den Hausarzt gewechselt haben.
Das stimmt.
Oder dass Patienten mehrere Wohnsitze haben zum Beispiel.
Oder ich schicke manchmal auch jemanden zum Allgemeinmediziner. Wir können bei uns zum Beispiel noch keinen Schilddrüsensono machen. Und dann schicke ich manchmal zum anderen Allgemeinmediziner mit einer Überweisung, dass die für mich das übernehmen.
Genau, also das müsste man dann
das
eigentlich
Das muss man
noch
auch rausholen, genau.
Genau, rausrechnen oder einfach konkretisieren, was genau meinen die denn mit mehrere Hausärzte? Waren die regelmäßig bei diesen allen Hausärzten? Und die Studienpopulation ist halt relativ klein. Es ist nur Bremen und Bremerhaven. Das waren, glaube ich, jetzt 305.000 Menschen.
Ja, das
und
stimmt.
Und das ist gerechnet auf die knapp 75 Millionen GKV-Versicherten. Doch eine eher kleine Gruppe.
Das stimmt.
Und es war nur AOK.
Das stimmt, aber die haben halt gesagt, dass das repräsentativ ist, wo man auch darüber zweifeln kann, gebe ich dir komplett recht. Aber die Zahlen haben mich schon ein bisschen erschreckt.
Wir können das Thema ja vielleicht einfach jetzt mal so abschließen und hoffen, dass da, falls die Hörerin, die uns kritisiert hat, doch noch Lust hat, den Podcast weiterzuhören, da sich vielleicht jetzt etwas besser mit anfreunden kann und dass alle anderen Menschen auch unsere Meinung kennen.
Genau.
Das leitet uns dann ja eigentlich noch zu dem Thema, über das wir eigentlich als Thema für die Folge festgelegt hatten, nämlich die Arzt-Patienten-Kommunikation, die, glaube ich, in unserem Studium und in unserer Weiterbildung hier in Deutschland zumindest noch unterrepräsentiert ist, die sprechende Medizin. Mhm. Ne? Oder eben auch die Schulung, wie man gut mit Menschen kommuniziert. Wie war das bei euch in den Niederlanden?
Ich träume da immer noch von. Bei uns sah nichts, also bei uns gab es nur das Thema. Also wir haben ganz, ganz viel darüber gesprochen und es hing uns nachher allen zum Halse heraus. Also es war wirklich durchgekaut und durchgekaut und nochmal durchgekaut. Aber im Nachhinein bin ich froh, dass das so durchgekaut wurde, weil man viele Sachen dadurch unbewusst anwendet.
Mhm.
Und das klappt natürlich mal mehr und mal weniger. Vor allem, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie der Kontakt mit dem Patienten ist. Ist man auf einer Wellenlänge oder nicht? Das fällt dann natürlich einem leichter. Aber es gibt so bestimmtes Handwerkzeug, was man einfach erlernen kann, die Kommunikation verbessert und auch einfacher macht.
Ja, ich kann dir mal kurz ein bisschen was aus diesem Artikel hier erzählen. Das ist aus dem Rheinischen Ärzteblatt, aus der aktuellen Ausgabe vom März 2026. Und zwar steht da drin, Patientinnen und Patienten fühlen sich häufig mit ihren Sorgen und Ängsten nicht gehört und ernst genommen. Aus den Beschwerden, die wir bekommen, spricht in den meisten Fällen die Enttäuschung der Patienten, nicht wertschätzend behandelt worden zu sein. Gerade älteren Patienten falle es zudem oft schwer, Diagnosen oder Therapieanweisungen auf Anhieb zu verstehen. Hier braucht es Ruhe und Zeit. Und ja, ich denke, sowas sehen wir auch tagtäglich.
Total.
Wir machen schnell, schnell, weil wir keine Zeit haben und wissen, es warten noch viele andere Menschen. Und ja, dann hat der Patient aber vielleicht noch Rückfragen oder hätte mehr Zeit gebraucht und dann fühlt er sich nicht gut verstanden. Und es scheint auch so zu sein, dass die Beschwerden über Ärzte und Arztpraxen deutlich zugenommen haben seit der Corona-Pandemie. Und da gibt es wohl auch häufig Beschwerden darüber, dass Patienten sich selbst als einen Notfall einordnen, die Arztpraxis aber keinen Notfall vorliegen sieht und der Patient dann nicht am gleichen Tag gesehen wird, was halt für die Patienten natürlich häufig das Gefühl vermittelt, sie werden nicht verstanden. Und gerade in solchen Situationen muss man die Menschen dann abholen. Also da schreiben sie jetzt hier, wenn man dem Patienten ruhig und freundlich erklärt, warum es kein Notfall ist, ist viel erreicht. Und auch wenn in der Praxis viel los ist, muss man sich diese Zeit am Ende nehmen. Dann, was steht hier noch drin? Die Zahl der Beschwerden, bei denen es um die telefonische Erreichbarkeit und Terminvergabe geht, ist beträchtlich und steigt. Die KI wird helfen.
Hier so halb. Also ich hatte jetzt schon ein paar Mal Patienten bei mir in der Praxis, die haben sich darüber beschwert, dass andere Praxen mit so einer KI arbeiten und dann gar nicht mehr durchkommen zu dem Praxispersonal und dass man gar keine Möglichkeit hat, mehr persönlichen Termin zu machen, sondern dass immer nur auf die Website verwiesen wird und da kommt man nicht weiter und
ja.
Da ist ziemlich viel Frustration. Und
genau,
das kann ich auch nachvollziehen zu gewisser Weise. Du hattest ja selbst KI-Erfahrung, ne?
Ja, es war jetzt auch von meiner Seite eher ironisch gemeint. Die KI wird es richten, in diesem Fall jetzt leider nicht.
Nee, noch nicht. Ich glaube, das ändert sich noch.
Es braucht da menschliche Erreichbarkeit und das ist ganz wichtig. Wir behandeln Menschen und wir selber sind auch Menschen. Und ich glaube, über diese Ebene lässt sich ganz viel klären.
Und ich denke, da ist auch gerade die Kommunikation wichtig, dass man versucht zu verstehen, was der Patient möchte, weil das ist das, was bei uns in der Weiterbildung in den Niederlanden immer das Ziel war, die Hilfsfrage herauszuarbeiten. Also was will der Patient eigentlich wirklich wissen? Ist das die Frage, kriege ich jetzt eine AU oder kriege ich jetzt ein Antibiotikum? Und wenn ja, warum kriege ich ein Antibiotikum? Wenn nein, warum kriege ich kein Antibiotikum? Oder wenn einer mit anderen Symptomen kommt, warum macht er sich Sorgen darüber? Und was will er eigentlich wirklich wissen? Will er die Diagnose haben oder will er das erklärt bekommen? Na, das war eigentlich immer so die Zentralfrage oder die Zentralaufgabe, die wir als Weiterbildungsassistenz erlernen sollten, herausfinden, was ist die Hilfsfrage des Patienten.
Mhm.
Und wenn man die gut herausgefunden hat, dann kann man auch zusammen sprechen. Dann spricht man nämlich nicht aneinander vorbei. Während der Arzt oder die Ärztin, und dann nehme ich mich nicht raus, weil auch mir passiert das. In der Infektionssprechstunde ist für mich klar, für die ist irgendwie die Frage AU oder Antibiotikum. So.
Aber manchmal aber auch was ganz anderes.
Manchmal wollten sie einfach nur, dass mal die Lunge abgehört wird, weil die sich Sorgen machen. Und da erwischt man sich vor allem, wenn man in diesem Alltagstrott ist, dass man die Hilfsfrage ausfüllt und dann redet man aneinander vorbei, weil ich beantworte eine ganz andere Frage als die Frage, die der Patient hat. Und dann geht es häufig schief, wenn man aber die gemeinsame Frage hat. Deshalb frage ich auch manchmal so direkt, machen Sie sich irgendwelche Sorgen, was wollen Sie wissen? Und dann kann das sehr bot rüberkommen. Aber das ist eigentlich mehr, um zu wissen, welche Antwort braucht sie, damit man Angst nehmen kann, damit man helfen kann.
Genau, nur sprechenden Menschen kann man helfen, weil wenn man nicht genau weiß, was den Mensch bewegt und warum ihn das bewegt, dann denkt man ja immer von seiner Seite aus, ne? Dann macht man sich selber dazu Gedanken und entwickelt vielleicht eine Idee, aber es kann sein, dass das gar nicht das ist, was der Patient wollte oder sich erwartet
und dass man
hat.
Eine ganz andere Frage beantwortet und du denkst, ach, ich habe die Frage beantwortet, jetzt kann ich weitermachen und der Patient geht raus und denkt, ich habe jetzt gar keine Antwort auf meine Frage bekommen. Und dann kommt diese Unzufriedenheit. Das ist meine Erfahrung.
Genauso ist das auch mit den Anrufen. Es kommt schon mal vor, dass Menschen anrufen in der Praxis und dann nicht so richtig klar ist, was die eigentlich wollen. Mhm. Und da hatte ich auch schon mal, dass dann eine MFA mich angesprochen hat und sagte, ja, manchmal weiß ich gar nicht so richtig, was die Menschen am Telefon von uns wollen. Und da muss man einfach fragen.
Genau, das ist aber auch
eine... Deswegen rufen Sie an, was möchten Sie von uns? Wie können wir Ihnen helfen?
Was ist Ihre Frage, genau. Wie können wir Ihnen helfen? Und da müssen sich die Patienten auch erstmal dran gewöhnen. Also ich merke das, als ich bin jetzt ja seit 2,5 Jahren in Deutschland und als ich am Anfang diese Frage gestellt habe, wurde ich ganz häufig fragend angeguckt nach dem Motto, warum kommt jetzt diese Frage und Sie müssten doch wissen, was ich möchte und auch dieses, ja, ich mache mir gar keine Sorgen, aber und die Patienten, die regelmäßig zu mir kommen, habe ich das Gefühl, dass sie inzwischen häufiger von sich aus kommen und sagen, ich würde gerne wissen, Doppelpunkt, und oder meine Frage ist, oder ich würde gerne, dass die Lunge abgehört wird, dass sie eigentlich mit der Fragestellung ins Haus fallen. Und das finde ich total klasse, weil ich dann genau weiß, ach, die hustet jetzt seit 2 Wochen, das ist für mich jetzt kein Alarmsymptom, es sei denn, es wird gar nicht besser. Aber ich weiß genau, wohin sie möchte. Die Frage ist nicht, brauche ich jetzt ein Antibiotikum, sondern sie will einfach nur einmal hören, dass ich die Lunge abhöre. Und das ist ja total easy peasy gemacht. Und da kann ich im besten Falle, wenn die Lunge frei ist, ihr ganz viel Sorgen wegnehmen.
Genau, und oder manchmal ist es ja auch so, dass das, was die Patienten dann möchten oder meinen, dass sie brauchen, dass man dann herausstellen kann, dass sie es gar nicht brauchen. Ich hatte das kürzlich mit dem Fall, dass jemand sagte, er bräuchte jetzt ein EKG oder er hätte gerne ein EKG. Und wir haben dann gemeinsam herausgefunden, er braucht gar keins. Mhm. Und das war dann vollkommen fein.
Und das ist aber auch das, diese Unzufriedenheit bei Ärzten. Ich denke, oder über Ärzte in der Social Media, was ich da so häufig raushöre, ist, dass die Patienten sich nicht verstanden fühlen und dass Ärzte häufig keine Zeit haben. Das ist auch wirklich dem Gesundheitssystem zu schulden. Es gibt natürlich mehr Ärzte, oder es gibt Ärzte, die nehmen sich mehr Zeit, und es gibt Ärzte, die nehmen sich weniger Zeit. Aber ein ganz großer Faktor da ist auch das Gesundheitssystem, wie es vergütet wird. Und das sollte natürlich nicht der ausschlaggebende Punkt sein, aber wir sind halt auch ein wirtschaftliches Unternehmen. Aber dass da häufig die Unzufriedenheit entsteht, dass der Patient sich nicht gehört gefühlt und nicht gesehen gefühlt. Mhm. Und dann kommen die Unzufriedenheiten und die Beschwerden. Wenn ein Arzt sich viel Zeit nimmt und sich Mühe gibt und selbst wenn man dann nicht zum Ziel kommt und nicht die Frage beantworten kann, dann entsteht aber Verständnis seitens des Patienten, warum der Arzt das nicht hinbekommt, weil er den Gedankenprozess des Arztes nachvollziehen kann. Und das, denke ich, nimmt ganz viel Druck auch von der Perfektion des Arztes oder vermeintlichen Perfektion des Arztes, weil wir sind, also ich denke, jeder Arzt hat einen blinden Fleck und weiß bestimmte Sachen nicht. Also kein Arzt ist allwissend. Und das ist auch vollkommen okay. Wie soll das gehen? Wichtig ist zu finden, wo kann man die Informationen finden? Aber dafür muss man halt alle Informationen haben und zugehört haben, was die Sorgen sind. Also
Das hast du schön zusammengefasst. Ich finde, das ist unsere Take-Home-Message.
Okay, dann machen wir jetzt einfach Cut hier.
Cut. Was wir euch gerne noch, also euch Podcast-Hörer gerne fragen wollen, ist, meldet euch doch mal bei uns und sagt uns, warum ihr das Gefühl habt, dass ihr vielleicht von Ärzten nicht gut verstanden werdet, woran das liegt. Dann können wir das vielleicht auch einfach nochmal mit in den Podcast einbauen.
Genau, und dann Folge 2 oder Folge 3 in dem Fall rausmachen.
Okay, dann würde ich sagen, ja, gerne Meinungen und Anregungen schicken. Mhm.
So, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Was hat uns die letzten 2 Wochen bewegt?
Hast du was?
Ja, und zwar, da kommen wir auch zuerst zur Patientenkommunikation. Ich habe das Gefühl, dass zurzeit viele Patienten sehr unzufrieden sind und auch sehr fordernd sind und das an unserem Personal auslassen. Also wir haben wirklich 2 Felsen in der Brandung, die vorne an der Anmeldung sitzen und die wirklich richtig guten Job machen und auch viel aushalten. Und die sind beide zu uns gekommen und haben gesagt, das muss sich was ändern, die Menschen sind extrem unhöflich und so kann es nicht weitergehen. Mhm. Und ich höre das aus verschiedenen Praxen. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Wetter zusammenhängt oder zu tun hat, dass es so dunkel und düster ist und Winter ist, aber es ist mir auch aufgefallen, dass der Ton fordernder ist und unhöflicher ist. Und da ist einfach nochmal die Frage,
warum
bitte, bitte.
Ist das so?
Warum ist das so? Und seid nett, sonst laufen uns die MFAs weg und dann sind wir noch schlechter erreichbar und noch schlechter besetzt. Und ja, ich wollte einfach nur mal eine Zacke für unsere MFAs brechen.
Die ja, Krone. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben das durchaus auch. Häufig bleiben einem diese Ereignisse mehr im Kopf. Wir haben durchaus
genau, sind nicht
auch sehr
alle.
Viele nette und sehr höfliche Menschen, die sich bedanken, die Blumen bringen, die
oder Pralinen vorbeibringen, die gibt's auch.
Genau, oder einfach nur mal ja. Danke sagen. Dass, ich finde immer wieder, das muss man hervorheben, dass das eigentlich die Mehrzahl der Menschen sind. Mhm. Und ja, auch für uns nimmt es Gefühl zu, dass Menschen keine Zeit haben, unhöflich werden, etwas selbstzentrierter werden. Trotzdem finde ich immer wieder, wenn wir sagen, dass es so viel Positives gibt, dann kann es besser werden.
Wie, das verstehe ich nicht.
Also wenn wir Positives zurückgeben, dann
Ach
ändert
so, so.
Sich vielleicht auch bei diesen Menschen mhm. was. Na, weil die sind aus irgendeinem Grund sind die so.
Ja, das stimmt. Trotzdem muss man nicht respektlos sein.
Nein, das sollte man nicht sein, nirgendwo und in keiner Position. Dann kommt jetzt noch eine kleine Kategorie, Neues aus der genau. Hausarztpraxis. Da habe mhm. ich was mitgebracht heute. Da ging es bei mir kürzlich nämlich drum. Und zwar gibt es die Möglichkeit, auf Selbstzahlerbasis zum Beispiel so Ganzkörper-Bildgebung machen zu lassen, Ganzkörper-MRTs, Ganzkörper-CTs mhm. plus dann ein riesengroßes Labor und die Abnahme von den sogenannten Tumormarkern. Tumormarker sind teilweise auf einzelne Tumoren gemünzt. Also das sind Werte, die im Blut sich verändern, wenn man eine bestimmte Krebserkrankung hat. Das muss aber nicht so sein. Und es gibt sehr viele unterschiedliche von diesen Tumormarkern. Und im Rahmen von solchen Vorsorgeuntersuchungen wird das schon mal mit angeboten, dass man die abnimmt. Mhm. Jetzt kann es natürlich sein, dass sie dann auch erhöht sind und da stehen wir dann häufig erstmal mit der Frage, was machen wir denn dann eigentlich damit? Also da hatten wir einen Fall, dass jemand da Untersuchungen hat machen lassen und eine komplette Bildgebung von oben bis unten, die vollkommen unauffällig war und sonstige Vorsorgen auch alle unauffällig gewesen. Und trotzdem waren da eben jetzt Tumormarker auffällig, was echt schwierig ist, dann abzuklären. Weil wir ja eigentlich alles gemacht haben, was wir machen können. Da sind alle Vorsorgen gelaufen. Der Mensch hat da keine spezifischen Beschwerden. Heißt, man steht dann einfach erstmal mit dem Wissen, da könnte was sein, da könnte aber auch nichts sein. Ich kann ja mal zum Beispiel als Beispiel anführen, dass eben auch bei Rauchern manche Tumormarker erhöht sein können, ohne dass die einen Tumor haben, einfach durch das Rauchen. Ja, deswegen finde ich das auch ärztlich manchmal recht schwierig. Es ist natürlich eine, ich sag mal, Möglichkeit der Vorsorge. Andererseits kann es eben auch sein, dass man erhöhte Werte hat, nichts dabei rauskommt und man dann für sich mental das irgendwie einordnen muss und sich dann auch die Frage stellt, wie häufig muss man denn sowas kontrollieren? Muss man das überhaupt kontrollieren? Da habe ich mich jetzt die letzte Woche mit beschäftigt.
Ja, kann ich verstehen. Das ist auch ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt und bewegt. Genau.
Okay, dann würde ich doch mal sagen, das war's für heute. Bei Feedback und Themenvorschlägen schreibt uns unter dasmachtdannderhausarzt@gmail.com oder schreibt uns auch gerne auf Instagram unter dasmachtdannderhausarzt, alles mit Unterstrich.
Und damit sagen wir,
um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.